sitzen bleiben.
Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Sitzen bleiben, dem DIPF Elternpodcast rund um Schule und Bildung. Mein Name ist Martina Himmer und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das in fast allen Familien unglaublich emotional diskutiert wird: die Nutzung von Social Media von Kindern und Jugendlichen. Als Mutter eines 10-jährigen Sohnes steht mir da das meiste noch bevor. Ich ahne jede Menge Konfliktpotenzial und freue mich daher, heute eine DIPF-Wissenschaftlerin zu Gast zu haben, die sich mit dem Thema auskennt und die uns mit Hintergrundwissen und Tipps zum Thema versorgen wird. Frau Dr. Andrea Irmer, hallo.
Hallo, Frau Himmer.
Ja, schön, dass Sie uns heute hier unterstützen. Andrea Irmer ist Mitarbeiterin des Arbeitsbereichs Kognitive Entwicklung der Abteilung Bildung und Entwicklung am DIPF. Sie ist die Leiterin von Zebra, einem Projekt am Institut, das sich mit den Zusammenhängen zwischen der Nutzung sozialer Medien und dem Wohlbefinden bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Ihr Team entwickelt Messinstrumente, die die Smartphone-Nutzung unterschiedlicher Medien sowie online stattfindende soziale Interaktionen bei Heranwachsenden im Alter von 10 bis 14 Jahren valide erfassen. Sie sieht sich mit ihren KollegInnen genau an, wie und aus welchen Gründen Kinder und Jugendliche unterschiedliche Internetplattformen nutzen und wie diese Nutzung mit ihrem Wohlbefinden zusammenhängt. Wir möchten heute erfahren, wie die Nutzung von sozialen Netzwerken von Kindern und Jugendlichen überhaupt aussieht, welche Bedürfnisse dahinter stecken und wie Eltern damit am besten umgehen können. Und jetzt steigen wir am besten direkt ein. Frau Irmer, heute schon in den sozialen Netzwerken unterwegs gewesen?
Ja, also so kurz die neuesten Ereignisse und Updates nachzuschauen, ist doch schon ziemlich automatisch drin, muss ich zugeben.
Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Wir verbringen viel Zeit im Netz und in den sozialen Netzwerken. Ein paar Zahlen dazu. Laut dem Digital 2023 Report für Deutschland von Meltwater und We Are Social nutzen UserInnen das Internet etwa 5 Stunden und 22 Minuten pro Tag. Und 1 Stunde 41 Minuten davon verbringen sie dabei auf den sozialen Netzwerken. Rund 85% der Gesamtbevölkerung in Deutschland ist auf Social Media vertreten. Nun geht es heute aber nicht um unsere allgemeine Social Media Nutzung, sondern ganz speziell um die von den Kindern und Jugendlichen. Ab wann steigen diese denn durchschnittlich in die Nutzung ein?
Also man sieht in großen Studien, da gibt es zum Beispiel eine repräsentative Studie des Digitalverbands Bitkom, dass Kinder mit 10 Jahren sozusagen so einen Technologiesprung machen. Das heißt, ab diesem Alter steigt die Smartphone-Nutzung sprunghaft an und damit hängt natürlich auch die Social-Media-Nutzung zusammen. Und mit 10 bis 12 Jahren hat eben die überwiegende Mehrheit der Kinder ein eigenes Smartphone, nämlich etwa 80%. Und dann steigt, wie gesagt, auch die Internetnutzung im Allgemeinen und die Social-Media-Nutzung an. Aber wie sich wahrscheinlich jede und jeder vorstellen kann, gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Kindern, inwieweit sie das schon nutzen, wie früh sie Social-Media nutzen. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken unter 10 Jahren eher eine Ausnahme ist.
Das heißt, ich als Mutter befinde mich da jetzt gerade in diesem, genau, an diesem Punkt, wo man merkt, gut, das wird für die Kinder und Jugendlichen jetzt immer wichtiger.
Mit dem Thema, ja.
Genau, das kündigt sich jetzt an. Welche Kanäle und Plattformen interessieren denn dann die Kinder und Jugendlichen?
Also beliebt sind vor allem YouTube, TikTok, Instagram. Das zeigen eben große offizielle Studien. Das habe ich auch in meiner Zebra-Studie, die Sie schon kurz erwähnt haben, so gefunden. Also YouTube ist wirklich total beliebt durch die Bank weg. Das nutzen ungefähr 2/3 der 10- bis 11-Jährigen. Und bei den 12- bis 15-Jährigen sind es dann schon knapp 85%, also wirklich hohe Zahlen. Instagram, was ich eben erwähnt habe, wird von den Kleinen, also 10-, 11-Jährigen, noch nicht so viel genutzt. Da ist es nur ungefähr jede oder jeder Zehnte. Das nimmt aber dann rapide zu. Also im Alter von 12 bis 13 sind es schon ungefähr die Hälfte der Kinder. Und wenn man sich dann das höhere Jugendalter anschaut, 16- bis 18-Jährige, dann sind wir auch hier bei ungefähr 85%, die Instagram mindestens ab und zu nutzen. Und TikTok ist so ein bisschen dazwischen. Es wird von jedem vierten Kind im Alter von 10 bis 11 genutzt und diese Zahlen verdoppeln sich dann. Also mit 12, 13 ist es auch die Hälfte der Kinder, die TikTok wenigstens mal ab und zu nutzt. Und das steigt dann auf 2/3 an bis zum Alter von 14, 15. Und das ist aber auch das Alter, wo TikTok die größte Beliebtheit erreicht. Mhm. Also wenn man sich dann jetzt hier die 16- bis 18-Jährigen anschaut, dann ist es eher wieder eine rückläufige Nutzung. Gleichzeitig steigt dann die Nutzung von zum Beispiel Twitter oder sowas an. Also das löst sich dann so ein bisschen gegenseitig ab.
Mhm, genau. Welche Tätigkeiten führen denn die Kinder und Jugendlichen in diesen Netzwerken dann genau durch, wenn sie sie nutzen?
Also ich kann ja noch mal kurz was zu den drei Plattformen sagen, die ich jetzt erwähnt habe. Also YouTube, Instagram und TikTok, die so relativ beliebt sind und auf die ich mich auch in meiner Forschung konzentriert habe. Deswegen kenne ich mich da einfach auch am besten aus. YouTube ist eine Plattform, auf der kürzere oder auch längere Videos zu allen möglichen Themen geteilt werden. Und da schauen die Kinder vor allem Musikvideos und Videos von YouTubern, was alles Mögliche aus deren Leben sein kann. Das heißt, es geht vor allem um den Konsum von Content. Viele schauen aber auch auf YouTube-Serien. Später, aber das ist im Kinder- und Jugendalter eben noch, spielt da eine untergeordnete Rolle. Auf YouTube gibt es auch ganz viele Do-it-yourself-Videos, Bug-Videos, Erklärvideos. Also deswegen wird das auch eigentlich von allen irgendwann mal genutzt, wenn man es mal braucht, weil es wirklich Videos zu allen möglichen Themen gibt. Hat mir auch mein Opi letztens erklärt, diese Plattform YouTube sei doch also wirklich wunderbar. Da wird es wirklich alles geben. Ich war da ganz begeistert. Ja, und er ist jetzt 90 geworden. Also
ja, ein richtiger begeisterter YouTube-Nutzer.
Genau, ja, und es geht aber vor allem auch um diesen Konsum. Ne? Also YouTube ist jetzt, Kinder und Jugendliche posten da nicht besonders viel selbst. Bei Instagram und TikTok sind auch bildbasierte Medien. Da werden Bilder oder auch kurze Videosequenzen geteilt. Auch hier ist es so, dass jüngere Kinder vor allem passiv konsumieren, also sich den Content von anderen anschauen. Und diese aktive Nutzung, also selbst mal Fotos oder Videos hochladen, steigt dann aber an mit dem Alter. Das heißt, es wird dann schon auch wichtig, irgendwie Bilder und Videos von sich selbst zu posten, sich so darzustellen, sich zu präsentieren. Genau, und genau, sein eigenes Profil irgendwie zu gestalten. Und ich habe in meiner CEPA-Studie, in der, wie gesagt, 10- bis 14-jährige Kinder teilgenommen haben, auch verschiedene Gründe für die Nutzung von Social Media abgefragt. Und da hat sich gezeigt, dass die vorrangigen Gründe waren, mit anderen in Kontakt zu kommen, dass die Kinder gesagt haben, sie haben das aber auch aus Langeweile genutzt, weil sie einfach auch nichts anderes zu tun hatten und um mitzubekommen, was bei ihren Freunden und Bekannten passiert, so um so nichts zu verpassen quasi. Und im älteren Jugendalter, das zeigen dann andere Studien, kommt auch die Informationssuche dazu. Also auf Instagram oder so gibt es ja auch Profile von der Tagesschau und ähnlichen News-Channels, so dass Jugendliche diese Plattform auch nutzen, um sich einfach um das über das aktuelle Weltgeschehen irgendwie zu informieren.
Also das habe ich jetzt bei meinem Sohn auch schon festgestellt. Manchmal kommt er da mit Infos an, wo ich dann sage, Mensch, wo hast denn du das her? Und dann, ja, das habe ich auf YouTube gesehen. Also er interessiert sich dafür, ja, Fußballvideos und diese ganzen Geschichten. Und nennt mir dann auch manchmal die Namen von YouTubern, die ich noch nie gehört habe, die aber bei den Kindern super bekannt sind.
Genau, ja.
Millionen Follower haben. Also das ist vielleicht auch für Eltern schon mal so ein erster Punkt, dass sich auch mal so ein bisschen anzuhören, was die Kinder da so zu berichten haben und sich vielleicht auch mal zu informieren, wer sind denn eigentlich jetzt diese YouTuber
auf
da,
jeden Fall.
Die, die da immer was posten und die so berühmt sind bei den Kindern.
Ja.
Wie viel Zeit verbringen denn die Kinder und Jugendliche durchschnittlich in den sozialen Medien?
Also die Bitkom-Studie, die ich schon erwähnt habe, die hat gezeigt, dass die Online-Zeit, also die Zeit, die Kinder generell im Internet verbringen, also mit allen möglichen Videos schauen, chatten, sich über irgendwas informieren, mit dem Alter stark ansteigt. Also 10- bis 12-Jährige sind ungefähr 1,5 Stunden pro Tag online. haben dann Jugendliche ab 13 über 2 Stunden und 16- bis 18-Jährige dann knapp 3 Stunden. Mhm. Aber das sind jetzt quasi die kompletten Internetzeiten. Wir haben in der Zebra-Studie auch die Nutzungszeiten von Social-Media-Plattformen erhoben. Und da haben wir gesehen, dass die Kinder, die waren ja 10 bis 14 Jahre alt, am meisten eben YouTube genutzt haben. Dann kam TikTok und dann Instagram. Es gab aber wirklich große Unterschiede zwischen den Kindern. Also einige Kinder haben auch gar kein Instagram genutzt, gar kein TikTok genutzt. Und trotzdem war es im Durchschnitt, also über alle Kinder hinweg, am Ende für YouTube nur 3/4 Stunde am Tag, die sie auf dieser Plattform verbracht haben, etwa 25 Minuten auf TikTok und 5 Minuten auf Instagram. Mhm. Und das sind jetzt ja nur 3 Plattformen, ja, auf die ich mich in einem Artikel zu dem Thema konzentriert habe und auf die ich jetzt auch näher eingehen kann. Aber man muss ja auch bedenken, dass sich allein diese Zahlen schon addieren. Mhm. Also bei einem durchschnittlichen Kind sind es dann schon 1 Stunde 15 pro Tag, die sie auf den 3 Plattformen verbringen. Und dann kommt noch irgendwie Snapchat, WhatsApp, viele andere Medien dazu. Und was man auch bedenken muss, die meisten Kinder in der Zebra-Studie haben angegeben, dass sie zeitliche Limits von den Eltern für die Nutzung bestimmter Apps haben. Ja. Das heißt, oftmals ist die Zeit, die sie auf zum Beispiel Instagram verbringen können, nach oben gedeckelt. Es gibt also gar nicht so große Ausschläge, die den Mittelwert auch in die Höhe treiben können. Genau, aber was ich auch gerne noch dazu sagen möchte, wir haben die Zebra-Studie durchgeführt von April bis Juni 2021. Mhm. Das heißt, während einer Zeit, zu der das tägliche Leben echt noch ganz schön durch Corona-Regelungen irgendwie eingeschränkt war. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, weil ich jetzt keinen Vergleich ziehen kann, inwieweit das irgendwie die Nutzung von Social Media beeinflusst hat. Und wahrscheinlich in dem Sinne, dass die Kinder tendenziell mehr Zeit im Netz verbracht haben, weil es einfach kaum Alternativen gab, die Freizeit zu verbringen.
Ja. Genau, also das war ja in den Zeiten wirklich so die Möglichkeit, irgendwie raus in die Welt zu blicken. Ja. Ne? Das war für viele dann eben ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel auch. Ne? Ja, jetzt haben wir schon einige Aspekte angesprochen, aber einen ganz wichtigen Punkt noch gar nicht erwähnt. Denn eigentlich gibt es ja ein Mindestalter für die Nutzung von sozialen Netzwerken, oder?
Genau, ja. Die meisten sozialen Netzwerke geben ein Mindestalter von 13 Jahren für die Nutzung vor. Aber oftmals erfolgt die Überprüfung dieses Mindestalters eben nur darüber, dass man zu Beginn, wenn man sich anmelden möchte, sein Geburtsdatum eingeben soll. Mhm. Und da ist natürlich denkbar viel Kreativität bei den Kindern gegeben. Und die Realität spiegelt auch da wirklich ein anderes Bild wider. Also wie auch die Daten, die wir gesammelt haben von 10- bis 14-Jährigen. Also der Großteil der Kinder, die teilgenommen haben, waren wirklich 10-, 11- und 12-Jährige. Und die waren sehr, sehr regelmäßig auf diesen Plattformen unterwegs.
Ja, das ist vielleicht dann auch schon mal ein weiterer Tipp für Eltern, also sich auch wirklich mal über das Mindestalter zu informieren und auch mit den Kindern darüber zu sprechen, warum das auch sinnvoll ist, sinnvoll wäre. Sie möchten ja mit Ihrem Team die Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen erfassen und Ihnen geht es dann ganz speziell um diese Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren. Warum jetzt genau diese Gruppe?
Also die meisten Studien mit jüngeren Teilnehmenden, also Studien, die jetzt nicht mit Erwachsenen gemacht wurden, die es zu dem Thema bisher gibt, haben sich dem Jugendalter gewidmet. Mhm. Also meistens sind die Teilnehmenden dann, ich sag mal, zwischen 14 und 16 Jahren alt. Also auch das Alter, ab dem die Nutzung von Social Media eigentlich prinzipiell erlaubt ist und auch stark zunimmt, dass es eine hohe Nutzungszahlen gibt. Tatsächlich ist es ja aber so auch, also wenn ich einfach in meinen Bekanntenkreis schaue, so dass soziale Medien einfach schon viel früher genutzt werden. Mhm. Eben zum Beispiel ab dem Alter von 10 Jahren, bei natürlich nicht allen Kindern, aber bei schon vielen. Und ich wollte mit der Zebra-Studie einfach wirklich herausfinden, welche sozialen Netzwerke Kinder schon nutzen und ab welchem Alter. Also ich habe das Alter bewusst niedrig gewählt und war einfach neugierig, was die Daten zeigen. Ich würde, okay, vielleicht kommt auch raus, dass die 10-Jährigen das überhaupt nicht nutzen. Das ist auch okay, das ist auch eine Erkenntnis.
Ja.
Und Ich wollte auch wissen, nutzen die die schon täglich oder ist das eben nur ab und zu? Welche Apps bevorzugen sie? Wie lange sind sie am Tag da online? Und das waren alles so Fragen, die ich erstmal ganz offen angehen wollte. Und nach oben hin habe ich eine Altersgrenze gezogen, damit die Stichprobe nicht so heterogen wird. Also mit 10 bis 14 Jahren habe ich schon automatisch ganz unterschiedliche Altersgruppen dabei. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie noch 15-, 16-Jährige eingeschlossen hätte, dann wäre das Ganze nochmal heterogener ausgefallen. Mhm. Und das ist dann für Fragestellungen, bei denen man jetzt nicht spezifische einzelne Altersgruppen anschaut, sondern wirklich die gesamte Stichprobe betrachtet, nicht so günstig, wenn das dann zu unterschiedlich wird.
Ja, ja, das leuchtet ein. Jetzt sind wir schon beim Projekt Zebra gelandet. Vielleicht können Sie uns da mal kurz so ein bisschen die Hintergründe zum Projekt erläutern. Was wollen Sie damit konkret herausfinden? Wie gehen Sie dabei vor?
Genau, also in dem Projekt Zebra wollten wir, wie eben schon kurz erläutert, ganz offen erstmal herausfinden, welche sozialen Netzwerke in welchem Alter genutzt werden, aus welchen Gründen sie genutzt werden. Also schon kurz angesprochen vorhin, also aus Langeweile. Oder geht es auch schon so um diese Selbstdarstellung, ich möchte Fotos und Videos von mir vielleicht auch bearbeiten und dann hochladen. Geht es um FOMO, das steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Was sind so diese vorrangigen Gründe? Und außerdem wollten wir gerne untersuchen, wie die Nutzung von Social Media im Alltag von den Kindern mit der Stimmung und dem Selbstwert, also das sind so zwei Facetten von Wohlbefinden, bei Kindern und Jugendlichen zusammenhängt. Denn hier hat die bisherige Forschung mit Jugendlichen, das heißt wieder vor allem mit so 14- bis 16-Jährigen, ein sehr heterogenes Bild ergeben. Es gibt also Studien, die zeigen, dass die Social-Media-Nutzung mit einem besseren Wohlbefinden einhergeht und andere Studien, die irgendwie genau das Gegenteil zeigen, nämlich dass Social-Media-Nutzung mit einem schlechteren Wohlbefinden zusammenhängt. Und da wollten wir eben mal schauen, was wir finden können bei diesen 10- bis 14-Jährigen, also nochmal bei jüngeren Teilnehmenden. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir wollen das so im Alltag erfassen. Das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen Studien, wo Probanden und Probandinnen vielleicht einmalig einen Fragebogen ausfüllen. Mhm. Und wir haben die Kinder über 14 Tage hinweg begleitet. Sie haben jeden Abend uns angegeben, wie viel sie unterschiedliche Plattformen genutzt haben, haben ihre Stimmung berichtet, also wie geht's ihnen, wie glücklich sind sie, wie traurig sind sie und zum Beispiel auch ihren Selbstwert, also wie zufrieden sind sie mit sich selbst oder sind sie irgendwie ärgerlich auf sich selbst, sind sie enttäuscht von sich. Und dieses Studiendesign, also über mehrere Tage hinweg immer wieder Daten im Alltag der Teilnehmenden zu erheben, das heißt, sie müssen nicht ins Labor kommen, es ist keine künstliche Situation, nennt man messzeitpunktintensive Studien mit ambulantem Assessment, also mit Assessment mit Erhebungen zu Hause ambulant. Mhm. Und ein solches Design erlaubt es dann, Zusammenhänge zwischen Variablen, also bei mir ist das jetzt hier beispielsweise die Social-Media-Nutzung und der Selbstwert, innerhalb von Kindern über die Zeit hinweg zu untersuchen. Und dabei dienen die Kinder quasi als ihr eigener Referenzpunkt. Mhm. Eine Forschungsfrage, die man dann mit diesen Daten untersuchen kann, ist also, ist es so, dass Kinder an Tagen, an denen sie mehr YouTube genutzt haben, als sie es normalerweise tun, also mit eigener Referenz, dass sie da auch irgendwie einen schlechteren Selbstwert berichtet haben? Und wenn ich jetzt eine Untersuchung habe, bei der ich nur einmal Daten erhoben habe, dann beruhen die Analysen auf Unterschieden zwischen Kindern. Das heißt, Forschungsfragen für solche Designs wären dann in meinem Fall, ist es so, dass Kinder, die mehr Social Media nutzen oder mehr YouTube nutzen als andere Kinder, einen schlechteren Selbstwert berichten? Mhm. Und mit unserem Design können wir aber solche Fragen auch beantworten. Sodass wir einfach zusätzlich noch diese Fragestellungen für Zusammenhänge innerhalb von Kindern haben, wofür die wir uns einfach sehr stark interessieren.
Also Sie haben einen Blick oder Sie werfen einen Blick auf das Wohlbefinden der Kinder in dieser Altersgruppe in Zusammenhang mit der Nutzung von sozialen Medien. Was konkret oder welche konkreten Beobachtungen haben Sie denn da gemacht? Also positive wie auch negative, gibt es ja sicher beides.
Ja, also wir haben gefunden, dass Kinder, die mehr Instagram, TikTok und YouTube nutzen, als andere Kinder insgesamt über die 14 Tage der Datenerhebung eine schlechtere Stimmung und einen geringeren, also schlechteren Selbstwert berichtet haben, als Kinder, die weniger Social Media genutzt haben. Mhm. Das heißt, Kinder, die viel auf Social Media unterwegs waren, haben stärker und öfter angegeben, dass sie traurig sind, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie unzufrieden mit sich selbst sind, sich wertlos fühlen oder sich auch wünschen, anders zu sein. Und sie waren weniger gut gelaunt, weniger zufrieden mit sich, weniger stolz auf sich als Kinder, die eben über diese 14 Tage der Erhebung durchschnittlich weniger auf Social Media unterwegs waren. Das heißt, das war jetzt diese Ebene des Vergleichs zwischen Kindern. Und auf täglicher Ebene, das heißt innerhalb von Kindern, haben wir gefunden, dass an Tagen, an denen ein Kind mehr auf Social Media war als für dieses Kind typisch, also als normalerweise, dann hat das Kind an diesen Tagen auch angegeben, weniger zufrieden mit sich zu sein, weniger stolz auf sich zu sein, mehr unzufrieden, enttäuscht davon sich oder haben auch angegeben, dass sie sich irgendwie über sich geärgert haben oder eben gerne anders wären. Das heißt, auf täglicher Ebene war es vor allem der Selbstwert. Es geht um die Einstellung zu mir selbst und es war weniger die allgemeine Stimmung, die mit der Social Media Nutzung zusammenhing. Und genau, dann haben wir uns noch dafür interessiert, ob es denn jetzt quasi einen direkten Effekt gibt, also ob es wirklich direkt so ist, dass wenn ich Social Media nutze, das irgendwie sich auf mein Wohlbefinden niederschlägt. Und da haben wir ein sogenanntes Mediationsmodell gerechnet, was dann auch quasi von unseren Daten gestützt wurde. Das heißt, unsere Daten weisen darauf hin, dass der Effekt von der Nutzung von YouTube, Instagram und TikTok auf Stimmung und Selbstwert mediiert wird, also vermittelt wird. Das heißt, die Social-Media-Nutzung wirkt nicht direkt auf Wohlbefinden, sondern der Effekt kommt daher, dass durch die Nutzung von Instagram, TikTok und YouTube das Gefühl entsteht, dass es anderen besser geht als mir. Die haben ein besseres Leben, die haben tollere Sachen, die unternehmen coolere Dinge, die sind beliebter und hübscher und was weiß ich alles. Und dieses Gefühl hängt dann mit einem schlechteren Wohlbefinden zusammen. Das heißt, das wird sozusagen vermittelt.
Mhm. Und das ist ja ein Gefühl, das wir Erwachsene auch kennen. Also ich kenne das auch von mir, wenn man da zu viel auf diesen ganz besonders schönen Instagram-Accounts unterwegs ist, dann spürt man das schon auch manchmal bei sich selbst, so auch dieses Vergleichen wollen oder denken, ja, also irgendwie bei denen läuft alles besser. Ja. Genau, das ist interessant, dass das also bei Kindern auch schon genauso sich abzeichnet.
Genau, also dieser Vergleich mit anderen ist eigentlich was wir immer machen, was ja auch eigentlich dazu beitragen soll, dass wir uns irgendwie verbessern, ne? Dass man Verbesserungspotenzial wahrnimmt. Das heißt, das ist was, was automatisch passiert, was sonst mehr im Klassenraum vielleicht stattfindet. Und jetzt gibt es aber halt diese Möglichkeit, sich mit Leuten auf der ganzen Welt zu vergleichen im Internet. Und das ist auch ganz schwer sozusagen zu unterdrücken.
Ja, genau. Das ist eigentlich was Urmenschliches, was uns alle vorantreibt, ne? Sie haben auch davon gesprochen, dass die Unzufriedenheit manchmal auch steigt, je länger als normalerweise sich die Kinder in den Social Media aufhalten. Jetzt gibt es auch dazu Zahlen, weil es können da auch richtige Süchte entstehen. Und es gibt eine Zahl, 680.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind dieser Studie zufolge süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Und diese Zahl hat sich in der Zeit der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt. Das heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Wie sollten denn Eltern jetzt damit umgehen, wenn sie merken, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen, da sozusagen reingezogen werden und irgendwie überhaupt gar kein Ende mehr finden?
Ja. Also erstmal, ich kann das total gut verstehen, dass man sich als Eltern da schnell Sorgen macht, wenn man irgendwie sieht, wie viel Zeit die Kinder am Smartphone verbringen. Ich möchte aber auch kurz quasi wenigstens erwähnen, dass es ein Stück weit normal ist in der heutigen Zeit. Also meine Mutter hat auch mal gesagt, ja, also früher, als sie jung waren, hingen alle irgendwie an den Büchern und dann war auch kurzzeitig, ist das nicht irgendwie schlecht für die Augen? Und ne, jetzt ist es halt so das Smartphone, was einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und trotzdem ist es aber ganz klar, wenn man als Eltern merkt, dass die Kinder wirklich sehr viel Zeit im Internet oder auf Social Media oder auch beim Zocken verbringen, wenn sie dafür andere Tätigkeiten vernachlässigen. Und damit meine ich zwar auch Schule, aber auch andere Hobbys, an denen sie nämlich eigentlich Spaß hatten, wie Fußball spielen oder Freunde und Freundinnen treffen, dann kann man sich Hilfe und Unterstützung suchen. Das ist dann auch wirklich ganz wichtig.
Ja.
Und da gibt es Beratungsstellen, es gibt auch psychotherapeutische Unterstützung, die man bei dem Thema bekommen kann. Und da würde man als ersten Schritt eine ausführliche Diagnostik machen und schauen, ob das Internetnutzungsverhalten wirklich die Kriterien für eine Sucht erfüllt. Und es wird auch daran gearbeitet, herauszufinden, aus welchen Gründen das Kind eigentlich so viel Zeit online oder beim Zocken, was auch immer, verbringt. Weil manchmal, natürlich nicht immer, aber manchmal entsteht so eine Internetsucht oder Gaming-Sucht sozusagen sekundär. Und das eigentliche Problem war mal, dass das Kind vielleicht sozialphobisch ist, das heißt, sich unwohl fühlt unter Menschen, unter anderen Kindern, da ganz starke Ängste und Hemmungen erlebt und dem einfach in der Online-Welt wunderbar aus dem Weg gehen kann und sich dann da auch so eine Art zweite Identität aufbauen kann, mit der sich irgendwie wohler fühlt und so dann eben in eine Art Suchtspirale reingeraten ist, aber das nicht das primäre Problem war.
Ja, genau. Also dann ist das eher so eine Art Zufluchtsort für die Kinder, ne, in den sie sich da hineinbegeben. Aber dieser Ort ist halt auch nicht immer so wirklich sicher für die Kinder. Und da muss ich jetzt mal zu dem Stichwort Cybermobbing kommen. Denn Kinder und Jugendliche sind auch Angriffen im Netz ausgesetzt. Und das Thema Cybermobbing beschäftigt Eltern und LehrerInnen gleichermaßen. Welche Formen kann denn Cybermobbing haben und wie sollte man damit umgehen, wenn man merkt, das eigene Kind wird da in irgendeiner Form virtuell attackiert?
Also Cybermobbing kann ganz, ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also es gibt einmal das Versenden von Beleidigungen oder von Drohungen per Instant Messenger, also als Direktnachricht, oder eben auch öffentlich in Foren oder in Chats, in denen mehrere Personen sind, so dass es einfach auch direkt ganz viele andere Personen lesen können. Es gibt aber auch wirklich häufig die Form, dass irgendwelche bloßstellenden, also peinlichen Fotos oder Videos von anderen Personen gepostet und weiterverbreitet werden. Auf WhatsApp oder auch anderen Plattformen werden Gruppen eingerichtet, die irgendwie ausschließlich dem Zweck dienen, sich über eine bestimmte Person, ein bestimmtes Kind auszulassen, da zu lästern, schlecht zu sprechen, auch vielleicht dort dann eben diese unangenehmen Fotos rumzuschicken, dass sie dann jeder auf dem Handy hat. Und was es auch gibt, ist, dass sich Täter quasi die Identität von einer anderen Person klauen oder kopieren, dass sie dann in einem sozialen Netzwerk unter diesem Namen anmelden, Profil erstellen und dann im Namen des Opfers, sage ich jetzt mal, in dem Sinne Unwahrheiten verbreiten. Und der Unterschied zum klassischen Mobbing, sage ich jetzt mal, ist der, dass Mobbing früher in der Schule stattgefunden hat oder auf dem Schulweg und die Kinder und Jugendlichen dem aber dann entkommen konnten und am Nachmittag oder am Abend zu Hause in Ruhe gelassen wurden. Und Cybermobbing verfolgt die Betroffenen eben bis in ihr Zuhause, es hört nicht auf. Und durch dieses Posten von Beleidigungen oder peinlichen Videos, Fotos und so, wird auch die Schikane einer viel breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das hat ein viel größeres Publikum, es bekommen viel mehr Menschen mit. Und das führt natürlich zu einem erheblichen Leid bei den Betroffenen. Das heißt, wenn Eltern merken, dass ihr Kind Opfer von Cybermobbing geworden ist oder ist, dann ist das auch schon ein erster wichtiger Schritt. Man muss das ja erstmal mitbekommen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man für das Kind einen Ansprechpartner bietet, dass man wertfrei damit umgeht, dass man auf jeden Fall auf Schuldzuweisungen verzichtet und einfach auf das Thema eingeht, eine Hilfestellung bietet. Grundsätzlich ist es so, dass es in sozialen Netzwerken genau die gleichen gesetzlichen Regelungen gibt wie im realen Leben. Also irgendwelche massiven Beleidigungen oder Bedrohungen, Belästigungen, die sind strafbar. Genauso wie die Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch die quasi unerlaubte Veröffentlichung von Bildmaterial. gerade bei Cybermobbing ist aber ein schnelles Reagieren total wichtig, ne, damit sich eben diese Fotos und Videos nicht ganz schnell, ganz weit verbreiten, weil wir wissen, dass alle, dass man die Sachen nicht mehr löschen kann, wenn die einmal im Internet wirklich rumgeschickt wurden. Und dann ist auch ganz wichtig, dass man alles genau dokumentiert, also dass man beleidigende Nachrichten sichert, dass man alles mit Screenshots festhält. Man kann sich als Eltern auch an die Betreiber von Internetseiten wenden, weil die dann auch dazu verpflichtet sind, entsprechende Einträge eben zu löschen. Aber meistens ist es auch wirklich so, dass ein großer Teil der Cyberangriffe seinen Ursprung im realen Leben hat. Also meistens kennen die Kinder die Täter oder Täterinnen, auch wenn die vielleicht im Internet anonym agieren oder unter falschem Namen oder so. Trotzdem haben die Kinder oder Jugendlichen eben meistens eine Vermutung, wer dahinter steckt. Und dann hilft es auch oft, wenn das offen thematisiert wird. Also klar, auch hier muss man gucken, wie alt ist denn das Kind, ne? Man muss entsprechend schauen, was angemessen ist. Aber es kann sehr hilfreich und effektiv sein, wenn man die Eltern der Täter oder Täterin anspricht, das Gespräch sucht. Am besten auch hier wirklich offen und nicht gleich mit Anschuldigungen, weil dann kann daraus kein konstruktives Gespräch mehr werden. Aber wenn man hier einfach in den Dialog geht, dann hat sich auch gezeigt, dass das Cybermobbing oft dann schon irgendwie aufhört oder wenigstens mal weniger wird, wenn man offen damit umgeht. Aber in massiven Fällen kann man natürlich auch Strafanzeige stellen und dazu ist es dann extrem wichtig, dass man alles ganz genau dokumentiert und festgehalten hat.
Ja, das heißt also wirklich im echten Leben dann das Gespräch suchen, zumal ja wahrscheinlich manche oder die meisten Eltern auch jetzt von mobbenden Kindern überhaupt gar nicht Bescheid wissen, was ihre Kinder da eigentlich so treiben. Ja. Ne? Und da hilft dann schon einfach mal so ein offenes Gespräch. Kann zumindest schon ein guter Anfang sein in diesem Fall. Jetzt wollen wir uns noch mal eine ganz bestimmte Plattform ansehen, die immer auch wieder kritisiert wird aus Datenschutzgründen, aber auch dafür, was sie mit der Psyche der NutzerInnen macht. Und da geht es jetzt mal um TikTok. TikTok ist für mich zum Beispiel auch noch ein Gebiet, in dem ich mich nicht auskenne, weil ich einfach von der Altersgruppe da überhaupt nicht reinpasse. Der Content von TikTok bietet ja ständig aufregende Reize und Informationen. Also diese Reize, also diese Stimulierungen, habe ich gelesen, können im Gehirn eine neurologische Reaktion hervorrufen, die auch in anderen Süchten zu beobachten ist. Können Sie uns mal diesen Ablauf ein bisschen näher erklären?
Also ich bin keine Neurowissenschaftlerin, aber ich versuche mein Bestes, diese Prozesse mal grob zu erklären. Also auf TikTok gibt es einen sogenannten For You-Feed, also für dich, Feed, wo kurze Videos oder Videosequenzen präsentiert werden. Und die sind meistens nur so 15 Sekunden lang. Das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu YouTube. Und welche Videos dort abgespielt werden, das heißt dem Nutzer oder der Nutzerin vorgeschlagen werden, regelt ein Algorithmus. Das heißt, der oder die Nutzerin muss keine Entscheidung treffen, sondern bekommt automatisch solche Videos präsentiert. Und die Auswahl und Eigenschaften der Videos aus diesem For You-Feed ist ganz entscheidend für diese Stimulierungen, von denen Sie gesprochen haben. Also schauen wir uns das mal genauer an. Der For You-Feed ist personalisiert. Das heißt, es werden Videos gezeigt, die den oder die Nutzerin individuell ansprechen. Dafür sorgt der Algorithmus. Der analysiert permanent das Nutzungsverhalten. Wenn ich aber anfange, TikTok zu nutzen, dann geht es schon unfassbar schnell, dass ich Videos gezeigt bekomme, die mir gefallen. Obwohl es eigentlich quasi noch gar nicht so viel Nutzungsverhalten gibt, das TikTok von mir analysiert haben kann. Und das liegt daran, dass TikTok Nutzerprofile erstellt. Das heißt, eine ganz kleine Datenmenge von mir reicht schon aus, dass ich einfach ausgedrückt in eine Schublade gesteckt werde und Sachen gezeigt bekomme, die Personen gut fanden, die mir ähnlich sind. Und das kann dann auch einfach nur das Alter, Geschlecht und so weiter sein. Der For You-Feed ist außerdem adaptiv. Das heißt, ich, um dabei zu bleiben, bleibe nicht unveränderlich in dieser Schublade, sondern die Videoauswahl wird kontinuierlich angepasst. Sie wird also immer besser, immer passender für mich. Und der Feed ist auch potenziell unendlich. Also man scrollt und scrollt und kommt nie am Ende an, man ist nie fertig. Deswegen verliert man sich auch so leicht in diesen sogenannten Infinity Feeds, weil man eigentlich immer gerne Sachen so beenden möchte von der Natur. Ja. Also geht aber nicht. Und dann kriegt man immer wieder coole neue Videos angezeigt, die auch, wie gesagt, eben sehr kurz sind. Das heißt, die Aufmerksamkeit muss nicht lange aufrechterhalten werden. Die Inhalte, die geteilt werden, sind meistens simpel, schnell zu begreifen und doch irgendwie emotional ansprechend, was auch immer so ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, diese individuelle Auswahl an irgendwie bunten, aufregenden, schnellen Videos lenkt uns ab, lässt uns schmunzeln, lässt uns was Neues lernen. Und das alles macht so dieses Scrollen durch endlose Feeds zu einer positiven Erfahrung. Mhm. Das heißt, das Belohnungssystem wird angesprochen. Und in dem Zusammenhang haben Sie wahrscheinlich auch schon von dem Glücksbotenstoff Dopamin gehört.
Ja.
Das ist der wichtigste Botenstoff des Belohnungssystems unseres Gehirns. Und der wird vor allem in Erwartung auf eine Belohnung ausgeschüttet. Mhm. Und genau das nutzen Apps, beziehungsweise insbesondere TikTok. Das heißt, wir erwarten von der Nutzung positive Erfahrungen und Gefühle und suchen sie daher immer wieder auf. Mit genau diesem Ergebnis von positiven Erfahrungen innerhalb von wenigen Sekunden. Und das ist in aller Kürze quasi das, was uns daran süchtig machen kann.
Ja, also das haben Sie jetzt super gut erklärt. Und es macht einem deutlich, was da für ein hochkomplexer Prozess hier bei den sozialen Medien dahinter steckt, dass wir da einfach teilweise nicht aufhören können und irgendwie mal kurz auf eine App gehen und dann plötzlich nach 2 Stunden merken, ups, jetzt habe ich mich da vollkommen verloren. Genau. Und das ist natürlich wirklich die Gefahr. Ja, also viel Zeit geht drauf auf den sozialen Medien. Da kann man dann auch mal auf die Schule blicken und denken, oh, da bleibt dann auch irgendwie weniger Zeit fürs Lernen. Haben Sie das Gefühl, leidet denn bei vielen Kindern und Jugendlichen dann auch die Schule unter dieser ständigen Ablenkung durch die Social Media?
Also das Smartphone bietet natürlich wirklich jederzeit sehr viele und gute Möglichkeiten zur Ablenkung. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in meinem Zimmer und soll Hausaufgaben machen, auf die ich verständlicherweise vielleicht nicht ganz so viel Lust habe, dann passiert es schnell mal, dass ich mich erwische, wie ich wieder durch irgendwelche Feeds scrolle und Fotos oder Videos anschaue. Ich bin neben meiner Tätigkeit in der Forschung auch in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Und viele Eltern erzählen mir, dass das Kind meistens so ab dem Alter von 13 Jahren oder so ständig nur am Smartphone hängt, gar nichts anderes mehr macht. Mhm. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist eine schwierige Sache. Also wie ich gerade schon erklärt habe, die Apps haben da wunderbare Algorithmen, die sprechen das Belohnungssystem im Gehirn an und die bieten natürlich viel schnelllebigeren, spannenderen Inhalt als für die meisten Kinder ein Mathebuch. So. Mhm. Das heißt, die Gefahr ist einfach da, dass die Kinder in der Welt von Social Media, vom Internet einfach generell versinken und daher weniger Zeit für Hausaufgaben oder Lernen aufwenden. Und da sollte man als Eltern ein Auge drauf haben und das auch klar regeln. Also zum Beispiel, dass das Smartphone während der Hausaufgaben oder Lernzeit in einem anderen Zimmer ist, außer Reichweite ist. Damit man nicht von den Kindern verlangt, dass sie quasi diese Impulse unterdrücken und dass sie, das ist quasi ein Belohnungsaufschub. Ja. Und daher ist es am besten, wenn einfach das Smartphone während dieser Zeit tabu ist und damit keine Ablenkung bieten kann, weil es einfach für Kinder und Jugendliche eine schwierige Aufgabe ist, dem zu widerstehen. Viele kennen noch irgendwie den Marshmallow-Test, wo man die Kinder an den Tisch gesetzt hat und ein Marshmallow vorgesetzt hat und wenn sie den jetzt nicht essen, kriegen sie später noch einen zweiten. So. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Smartphone auch, wobei es nicht mal das zweite gibt, sondern das heißt einfach, jetzt mach mal lieber Hausaufgaben, statt am Handy zu sein. Und das ist schwierig. Deswegen sollte man das sozusagen von außen irgendwie regeln, dass es nicht so viel Ablenkung überhaupt bieten kann, das Smartphone. Mhm.
Welche Rolle können denn da jetzt die Lehrkräfte spielen? Was wäre denn ein guter Umgang von Lehrkräften damit? Also vielleicht ein Schulfach, Social Media oder was könnte man da machen?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass das Erlernen von einem kompetenten Umgang mit digitalen Medien allgemein gefördert werden sollte. dass es da vielleicht Kurse oder auch so Einheiten Medienkompetenz gibt. So ein Konzept oder ein ähnliches Konzept gibt es auch in vielen Schulen bereits, finde ich eine sehr sinnvolle und auch zeitgemäße Idee. Und da fände ich wichtig, dass man auch so Inhalte integriert wie Fake News erkennen. Das spielt ja auch einfach immer eine immer größere Rolle. Und dass man bei den Kindern mehr Bewusstsein schafft für gefälschte oder veränderte Bilder und Videos. Also so, da gehört ja jetzt auch Deepfakes dazu. Aber ich meine auch quasi die, naja, schon eher standardmäßige Verschönerung oder Idealisierung von Bildern auf Social Media mit Filtern. Mit Filtern, die wirklich komplette Gesichtszüge verändern können. Weil, wenn wir nochmal an die Ergebnisse der Zebra-Studie denken, dass Social-Media-Nutzung vor allem schädlich für Wohlbefinden ist, weil es dieses Gefühl triggert, dass andere hübscher sind, dass die toller sind, dass sie ein besseres Leben haben, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass es nicht alles Realität ist, was man da sieht, dass auch nicht alle so schön sind wie auf irgendwelchen Bildern auf Social Media. Und dass es gibt, also den nennt man Positivity Bias, dieses selektive Teilen von positiven Informationen im Internet. Ne? Wenige, also das ist so ein bisschen eine Bewegung, die jetzt immer mehr kommt, so mehr Realität auf Social Media, aber insgesamt ist es ja immer noch so, dass da vor allem gepostet wird, wie toll alles ist und wie alles glitzert. So. Dass man darüber einfach mehr aufklärt. Und genauso, was wir auch hatten, dass man über Hassreden und Cybermobbing aufklärt, dass die Kinder wissen auch, was sind meine Rechte und worauf muss ich achten? Was passiert, wenn ich ein Foto im Internet poste? Das verschwindet eben nicht mehr einfach, wenn ich es von meinem Profil lösche. Das kann schon überall verteilt worden sein, um auch da quasi sich selbst schützen zu können, um aufgeklärt zu sein. Und es sollte auch ein Ziel sein, zu verhindern, dass Kinder selbst zu TäterInnen werden, also präventiv. Da ist es wichtig, dass man irgendwie die Perspektivübernahme schult, Empathie fördert, dass man den Kindern bewusst macht, was Mobbing und Cybermobbing bei den Opfern auslöst und macht. Weil da oftmals auch einfach gar nicht viel Bewusstsein da ist. Und da kann man eigentlich präventiv auch ganz gut arbeiten.
Jetzt muss ich Ihnen ein Geständnis machen, was vielleicht auch so ein bisschen meine Hilflosigkeit und ja die Hilflosigkeit vieler Eltern auch ausdrückt. Manchmal denke ich mir, ich würde meinem Sohn in Zukunft einfach am liebsten Social Media verbieten. Und dann lese ich manchmal, dass ich damit auch gar nicht so alleine dastehe. Also die Tech-Elite in Palo Alto in Kalifornien, wo ja Facebook und Co. ihre Firmensitze haben, da denken viele Eltern auch ähnlich. Und die müssten es ja eigentlich auch ganz genau wissen, weil sie haben teilweise diese Plattformen ja mitentwickelt und versuchen also wirklich ihre Kinder davon fernzuhalten. Aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein, oder?
Ja, also ich kann den Wunsch und Impuls wirklich gut nachvollziehen. Da steckt ja einfach eine große Sorge dahinter.
Ja.
Aber ja, es ist nicht die Lösung, Social Media zu verbieten. Vielmehr sollte man wirklich aufklären, man sollte sich gemeinsam mit den Kindern hinsetzen, um eben diesen kompetenten Umgang mit dem Internet und mit Social Media zu ermöglichen, weil es ist nicht mehr wegzudenken. Das heißt, wenn ich als Eltern die Nutzung verbiete, dann verschließe ich die Augen vor der Realität. Und dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder andere Wege finden, Zeit auf Social Media zu verbringen. Also zum Beispiel bei Freunden und Freundinnen. Und in dem Fall dann aber eben ohne jegliche Aufklärung. Und dann kann es eigentlich erst recht gefährlich werden. Also lieber das gemeinsame Gespräch suchen, sich zusammen hinsetzen, die Apps anschauen. Wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, sich auch dafür interessieren. Ne? Wer sind denn diese YouTuber? Was man zeigt mir doch mal. So, ne? Kinder freuen sich, wenn die Eltern sich dafür interessieren, wofür sie sich interessieren. Und dann kann man auch also fördern, dass man sich kritisch mit diesen Inhalten auseinandersetzt. Und dadurch erwerben die Kinder wirklich wichtige Kompetenzen. Sie lernen, die Inhalte einzuordnen, sie lernen, sie kritisch zu beurteilen, sich die eigene Meinung dazu zu bilden und eben auch zu lernen, einzuschätzen, was möchte ich von mir selbst preisgeben, zum Beispiel im Internet auf solchen Profilen.
Genau. Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ich dann mal nachfrage bei meinem Sohn, dann ist er immer total froh, mir auch da Auskunft zu geben. und er hat jetzt vor kurzem erst so ein bisschen ab und zu mal mit dem Computerspielen angefangen auf so einer Switch. Und also wir haben das, solange es geht, irgendwie herausgezögert. Und auch wenn ich da dann einfach mal sage, du, kann ich mal zuschauen, was machst denn du da gerade? Und dann ist er da immer total offen und freut sich, mir das zu zeigen. Und ich finde es dann auch erstaunlich, welche Kompetenzen er da einfach so entwickelt hat. Also vielleicht kann man das auch mal so ein bisschen positiv sehen und als auch eine Sache, die man gemeinsam macht und angeht. Wir haben jetzt schon so unglaublich viele super Tipps von Ihnen bekommen. Vielleicht nochmal so am Ende zusammenfassend so drei wirklich wichtige Tipps für uns Eltern im Umgang mit der Smartphone-Nutzung und der Social-Media-Nutzung. Die können wir uns dann in Stein meißeln oder an den Kühlschrank hängen und immer durchlesen, wenn wir mal wieder verzweifelt sind. Genau, vielleicht haben Sie da noch ein paar Tipps für uns parat.
Ja, das ist natürlich nicht so einfach, weil es auch sehr abhängig ist vom Alter der Kinder, aber ich versuche es mal. Also, mein erster Tipp. Bei jungen Kindern, ganz klar, müssen die Eltern selbst die Medien auswählen. Es wird zusammengeschaut, zusammen genutzt. Ne? Gibt keine alleinige, unbeaufsichtigte Internetnutzung. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die etwas älteren Kinder mit einem eigenen Smartphone, wo man so das Gefühl hat, okay, das Gerät ist ein bisschen außer Kontrolle. Da würde ich Eltern raten, wirklich eine offene Haltung einzunehmen, Interesse zu zeigen, sich Apps und Plattformen gemeinsam mit dem Kind trotzdem noch anzuschauen, das Gespräch zu suchen, aufzuklären, in Kontakt zu bleiben, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es sich auch bei Problemen an die Eltern wenden kann. Weil wenn die Kinder merken, dass die Eltern sich davor verschließen oder so, sag ich mal, also eine Anti-Haltung haben zu, weiß ich nicht, TikTok oder sowas, dann verhärten sich die Fronten ganz automatisch. Ne? Dann nehmen die Kinder die Gegenposition ein, wollen nicht mehr zugeben, wenn irgendwie ein Problem entstanden ist oder so, dann kommt es zu Konflikten. Das heißt, da lieber irgendwie eine neugierige Haltung einnehmen und akzeptieren, dass es in der heutigen Zeit ich würde wirklich sagen, keine Lösung ist, die Kinder komplett vom Internet fernzuhalten, und wir wird es nicht schaffen. Das wird früher oder später sowieso kommen. Und dann wäre quasi der zweite Punkt, dass man auf Basis dieser guten Aufklärung und des In-Kontakt-Bleibens auch Vertrauen zum eigenen Kind haben soll. Also Vertrauen in die gute Beziehung, die man hat, in die bisherige Erziehung, darin, dass das Kind weiß, was gut ist und was nicht gut ist und dass es eben im Zweifel auf sie zukommen wird, sofern diese gute Basis da ist. Und dafür ist es auch ganz wichtig, dass wenn das Kind mal kommt mit einem Social-Media-Thema oder vielleicht auch einem Fehler, das es gemacht hat, dass dann dieses Verhalten bestärkt wird. Also dass die Eltern positiv darauf eingehen, dass sie loben, dass sich das Kind geöffnet hat und dass es sie als Eltern nicht ganz aus der Social-Media- und Internetwelt ausschließt, sondern eben teilhaben lässt. Und dann ist das ja wieder eine Lernerfahrung, die es machen kann. Und dann als Gegenpol wäre quasi der dritte Punkt, dass man gleichzeitig als Eltern aber auch Verantwortung übernehmen muss oder behalten muss. Das heißt, je nach Alter der Kinder sollte man eben Zeitkontingente einrichten, die sie entweder eigenständig über Apps verteilen können oder die kann man auch für spezifische Apps ganz individuell einstellen, um eben den Kindern nicht selbst diese Entscheidung zu überlassen, das Smartphone wegzulegen, sondern das ist dann einfach geregelt und die Kinder können damit auch meiner Erfahrung nach echt ganz gut umgehen. Die brauchen ja auch Strukturen. Und wie wir schon gesagt haben, es ist total schwierig, das selbst zu entscheiden, weil eben diese Suchtareale im Gehirn angesprochen werden. Deswegen ist es schwierig, von den Kindern und Jugendlichen zu verlangen, selbst zu entscheiden, wann genug ist. Das heißt, da muss man als Eltern einfach Verantwortung übernehmen, auch wenn das Konflikte erstmal hervorruft, auch natürlich abhängig je nach Alter der Kinder, aber das gehört dann irgendwie auch dazu zur Erziehung. Ja, ne? Und auch da wichtig, dass man nicht so jetzt war es aber zu viel, jetzt habe ich hier Zeitlimits eingestellt, sondern dass man sich gemeinsam mit dem Kind hinsetzt, dass man ich sehe dich, ne, ich sehe deinen Wunsch, das viel zu nutzen. Und dass man dann gemeinsam diese Zeitbegrenzungen vereinbart, weil dann das Kind die viel besser akzeptieren kann, als wenn er sie so übergestülpt bekommt.
Genau.
Und also so allgemein ist quasi der Leitspruch vielleicht, je jünger das Kind, desto mehr Kontrolle und mit dem zunehmenden Alter dann kontrolliert loslassen und vertrauen auch.
Gut, also genau hinsehen, kommunizieren und dann auch mal langsam loslassen können, wenn die Kinder älter werden. Frau Irmer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie haben mir und sicher auch vielen anderen Eltern einige Ängste auch genommen und irgendwie auch die Zuversicht gegeben, dass man das gemeinsam mit dem Kind schon auch hinkriegt mit der Smartphone- und Social-Media-Nutzung. Ganz vielen Dank für Ihr Wissen und für Ihr Projekt weiterhin. Viel Erfolg.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.